Heute ist ein Sonntag nach Dreieinigkeit. Müssen wir jene Geschichte, die vielen von uns bekannt ist, die Geschichte aus dem 16. Kapitel des Lukas-Evangeliums und dort von Vers 19 ab. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten sein Geschwür. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Und als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen, nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft und niemand, der von hier zu euch lieber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus. Denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort zur Qual. Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten Auferstehende. Amen. Sechs Brüder waren es, liebe Freunde, ein aufrechtes Zehnlein, eine halbe Fußballmannschaft, eine stattliche Kompanie. Wahrscheinlich gehörten auch noch ein paar Schwestern dazu. Aber weil die Mädchen damals keine Stimme im Familienrat hatten, fehlten sie. Also 6 Brüder plus x Schwestern waren es, eine happy family. Nun wissen wir leider aus der Familienchronik sehr wenig, weil die Bibel äußerst kurz und knapp berichtet. Aber mit Sicherheit dürfen wir annehmen, dass sie einen guten Geschmack hatten. Der Purpur kam aus Rom, aus Leinen, aus Ägypten. Rot-Weiß war die Modefarbe und wer so ägyptisch, römisch gestylt war, der war up to date. Die Bibel ist nicht gegen einen guten Geschmack. Wer einen guten Geschmack hat, kann auch einen guten Glauben haben. Diese Großfamilie hatte auch fleißige Hände. Sie haben es schließlich zu etwas gebracht. Ein Haus hatten sie, ein Anwesen, wahrscheinlich eine stattliche Villa mit großem Grundstück. Die Bibel ist nicht gegen das Geld. Einen großen Geldbeutel und ein großer Glaube schließen sich gegenseitig nicht aus. Und diese Leute, die hatten auch einen klugen Kopf. Sie feierten große Feste und dann wurde nicht mit Alkohol und Nikotin oder Heroin oder Kokain die Nächte durchgebracht, sondern die gemeinsamen Stunden mit Freuden verbracht. Die Bibel ist gegen die Freude. Fröhliche Feste und ein fröhlicher Glaube sind Geschwister. Wahrscheinlich hatte sie sogar ein frommes Herz. Wenn der Chiroverkehr schon erfunden gewesen wäre, so hätten sie bestimmt ein Konto eingerichtet, einen Dauerauftrag für die nichtfesthaften Arbeit. Und bei der Aktion Brot für die Brüder hätten sie sich nicht lumpen lassen. Doch einen guten Geschmack hatten sie und fleißige Hände und kluge Köpfe und fromme Herzen, aber schlechte. Er hatte schlechte Augen. Sie sahen nicht mehr. Sie sahen nicht bis zur Tür. Sie sahen nach wenigen Metern keine Konturen mehr. Die Augenkrankheit war ihre Familienkrankheit. Und daran gingen sie zugrunde. Und deshalb bat der Bruder fürsorglich und vorsorglich für seine Geschwister: Schickt ihnen doch einen Toten, damit ihnen die Augen aufgehen. Wenn ein Leichnam zu ihnen spräche, dann sehen die Dinge alle andere aus. Aber Gott schickt keine Gespenster, Gott sei Dank nicht. Aus lauter Angst würden wir davonrennen. Aber dann lass doch wenigstens ein Wunder geschehen, dass ihnen die Augen aufgehen. Wenn einer zu ihnen spräche, den Sphärenmusik erkläre, dann sehe doch alles anders aus. Aber Gott macht kein Fokus, Gott sei Dank nicht. Aber dann mach doch ein paar okkulte Praktiken, dann gehen ihnen die Augen auf, wenn Stühle drücken oder Uhren pinseln würden, dann sehe alles anders aus. Aber dieser Gott ist ein Feind alles Okkulten, dass die Leute erst recht blind machen. Gott schickt Mose und die Propheten, das heißt, Gott schickt das Alte und das Neue Testament, das heißt, Gott schickt das Wort. Das Wort kann heilen, das Wort kann richten, das Wort kann die Familienkrankheit beheben. Mehr als das Wort Gottes ist nicht nötig, auch nicht für uns, die wir alle diese Familienkrankheit geerbt haben. Und dieses Wort heute sagt in dreifacher Zuspitzung: Seht vor die Tür, seht durch die Tür, seht hinter die Tür. Also, das ist das Erste. Seht vor die Tür. Ein reicher Mann, und so berichtet es Lukas, lebte alle Tage. Nicht allein, nicht vor sich hin, nicht nur für sich allein. Über seiner Haustür stand ganz bestimmt nicht mein Haus ist mein Castle. Mein Heim ist auch mein Schloss, in dem ich mich verkrümle. Dieser gesellige und leutselige Mann hatte ein Open House, in das die Gäste nur so hineinströmten. Die Freunde und die Bekannten und die Verwandten und die Kollegen. Mit diesen Herrschaften ging es herrlich zu im Herrenhaus. Angesehene und ansehnliche Leute. Aber einer blieb ungesehen. Er war da, aber nicht dabei. Er war anwesend, aber nicht von der Partie. Er war gekommen, aber nicht mit ins Haus. Der Mann lag vor dem Haus. Sicher wollte er gern hinein, aber er hatte ja kein Purpur. Sicher wollte er gerne mitreden, aber er bekam nicht das Wort, sondern nur ein paar Brocken Brot. Er wollte gerne mitfesten, aber er war ja nur ein armer Hund und passte nicht in die Elefantenrunde der Großen. Lazarus draußen vor der Tür. Der reiche Mann sah ihn nicht, und das war sein Elend. Lazarus draußen vor der Tür. Die betuchten Leute sahen ihn nicht, und das war ihr Elend. Lazarus draußen vor der Tür. Wir sehen ihn nicht, und das ist unser Elend. Lazarus heißt zu Deutsch: Gott hilft. Und Jesus heißt auf Deutsch: Gott hilft. Liebe Freunde, Lazarus ist Jesus. Er ist da, aber nicht dabei, wenn wir arbeiten und schuften. Er ist anwesend, aber nicht von der Partie, wenn wir festen und feiern. Er ist gekommen, aber nicht in unser Lebenshaus. Jesus draußen vor der Tür. Liebe Freunde, das ist es. Er ist draußen vor der Tür, so wie er es immer war. Damals draußen vor der Tür der Herberge, weil kein Stall war. Draußen vor dem Haus in Kapernaum, weil sie ihn zu verrückt erklärten. Draußen vor den Toren der Stadt, weil sie ihn nicht aufnehmen wollten, ja, draußen am Kreuz vor Jerusalem, weil er ihnen lästig war, so ist er auch draußen vor der Tür unseres Lebens. Liebe Freunde, sicher will er gern herein, aber er bekommt nur einen Rennplatz zu wünschen. Sicher will er gern mit uns reden, aber er bekommt ja gar nicht das Wort. Sicher will er gerne mit uns feiern, aber er ist uns genierlich. Er passt gar nicht so richtig in unsere Gesellschaft, in der wir uns befinden. Jesus draußen vor der Tür, weil dem so ist, deshalb steht vor die Tür, deshalb liegt vor die Tür, deshalb erkennt, wer vor der Tür liegt, an ihm entscheidet sich euer Schicksal. Mit Freuden, mit Freunden mögen sie Freude haben, mit Bekannten mögen sie Spaß haben, mit Kollegen mögen sie Beziehungen haben. Mit Jesus und nur mit Jesus haben sie das ewige Leben oder sie haben es nicht. Deshalb, er will nicht draußen vor der Tür seinen Platz, sondern mitten drin in unserem Herzen. Und deshalb gilt es wieder zu sagen, komm her. Herzlich willkommen bei uns. Sei mir willkommen, edler Gast. Seht vor die Tür. Aber auch das andere, nämlich seht durch die Tür. Der reiche Mann, und so berichtet es Lukas weiter, starb eines Tages. Als der arme Mann an der Hausmauer tot auf dem Schinderkarren davon gefahren wurde, da berührte es ihn nicht sonderlich. Schließlich war das ja eine Erlösung für diesen armen Menschen. Man kann doch nicht dauernd mit Geschwüren leben. Anderen gönnen wir den Tod. Aber uns? Aber Lazarus starb. Als früher immer wieder Todesanzeigen in das Haus flatterten, dann war der Kondolenzbrief mit den Blumen eine Routineangelegenheit. Schließlich lebte er in einem großen und schönen Freundes- und Familienkreis, der auch nicht älter wurde. Deshalb, wer kann schon diesem Kreislauf und Geburt entfliehen? Alle Menschen müssen sterben. Nur. Ich muss leben. Aber der reiche Mann starb, als schließlich eine schwere Krankheit ihn aufs Leibeslager geworfen hat. Da stieg das Vertrauen in die ärztliche Kunst ins Unermessliche. Schon so viele Todeskandidaten, die haben doch überlebt. Jeder hat eine Chance, auch ich. Aber der reiche Mann starb. Sein Sarg wurde durch die Tür getragen. Und diese Tür fiel leise ins Schloss. So wie der Mittwoch kommt, schreibt Rudolf, oder wie immer, wie der Mittwoch kommt, kommt der Donnerstag, kommt der Freitag, kommt jener Tag, dessen Kalenderblatt nicht von unserer Hand abgerissen wird, liebe Freunde. Das ist es, täuschen wir uns nicht. Der Tod macht keine Unterschiede. Unterschiede mag es bei der Beerdigung geben. Der reiche Mann hatte eine große Leid, bei dem viele Kränze gewunden und schöne Nachrufe gesprochen wurden. Und der arme Mann hatte vielleicht eine Kremation auf Sozialkosten ohne Feier. Aber so oder so, wir alle müssen sterben. Unser Sarg wird durch die Tür getragen. Leise fällt sie ins Schloss. Das Schlimme dabei ist nicht, Freunde, dass unsere Sanduhr abgelaufen ist, sondern dass die Chance vertan ist, irgendetwas zu ändern. Wir wollten doch noch mit unserer Frau den Frieden schließen. Wir wollten doch noch mit dem Sohn ein Wörtlein reden. Wir wollten doch noch jene Blindungen losbekommen. Wir wollten doch noch mit Gott ins Reine kommen. Wir wollten doch. Und dann ist es zu spät. Nicht umsonst sagt Jesus, jetzt ist eine Gelegenheit, wo wir noch Frieden machen können. Jetzt ist die günstige Gelegenheit, wo wir jene schrecklichen Fesseln unseres Lebens loskriegen können. Jetzt ist die große Chance, umzukehren und ein Kind Gottes zu werden. aber dann sterben wir. Dann wird unser Sarg durch die Tür getragen und dann fällt sie leise ins Schloss. Liebe Freunde, das heißt, geht durch die Tür. Geht durch die Tür. Schaut, wohin es mit eurem Leben geht. Aber das Dritte, steht hinter der Tür. Der reiche Mann, und so berichtet es Lukas noch, litt nach diesen Tagen. Sein Tod war nicht Schlusspunkt, sondern Doppelpunkt. Sein Tod war nicht Ende, sondern Anfang. Sein Tod war nicht Finale, sondern Ouvertüre. Es geht weiter hinter der Tür, durch die wir durchgetragen werden. Es geht weiter hinter der Tür, die leise ins Schloss fällt. Es geht weiter, viel weiter. Unsere Lebensjahre sind nur Auftakt. Unsere Lebenszeit folgt die Ewigkeit. Unsere diesseitige Biografie hat ein jenseitiges Kapitel, das ein anderer, nämlich der Herr selbst, aufschlägt und das überschrieben ist mit den Worten Himmel und Hölle. Das ist die letzte Wahrheit. Auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, so wie die Würfel fallen, so bleiben sie liegen. Der arme Mann darf schauen, was er geglaubt. Und der reiche Mann muss schauen, was er nicht geglaubt hat. Es gibt eine Hölle, auch wenn wir das nur mit Beben sagen können. Es ist ein Text, wie Bengel sagt, ein Text, der unser Herz zittern macht. Freunde, es gibt eine Hölle. Es gibt einen Ort, an dem Gott nicht mehr hinsieht. Es gibt einen Ort, an dem Gott nicht mehr hinhört. Es gibt einen Ort, wo wir auf ewig mit uns allein sind. Von Gott getrennt sein, das ist die Hölle. Und deshalb beginnt die Hölle bei einigen schon hier auf dieser Erde. Es gibt eben auch einen Himmel. Es gibt einen Schoß, in dem wir uns einmal ausweinen können. Es gibt einen Schoß, in dem wir unsere ganzen Lasten, unsere Trauer, unsere Verzweiflung, das, was wir heute Morgen mit hierher geschleppt und was uns losliegen, es gibt einen Schoß, auf den sie einmal alles ablegen können. Es gibt einen Schoß, auf den wir so wie ein Kind bei der Mutter ewig, ewig geborgen sind. Von Gott geliebt sein, das ist der Himmel und deshalb beginnt der Himmel bei einigen schon hier auf dieser Erde. Wer heute diesem Jesus einen Stammplatz in seinem Leben einräumt, der muss sich um diesen Ehrenplatz im ewigen Leben nicht zu sorgen. Liebe Freunde, die Augenkrankheit muss uns nicht letztlich zu Tode richten. Diese Erbkrankheit ist heilbar. Wenn Gottes Wort uns den Stab sticht, wenn Gottes Wort Ihnen den Stab sticht, dann werden Sie staunen. Wir wollen beten. Treuer Gott und Herr, lass uns nicht vergessen, dass alles ein Ende hat. Unser Gelingen und unser Versagen, unser Lachen und unser Weinen, unser Glück und unser Leid. Diese ganze Welt mit ihrer Herrlichkeit und ihrem Elend. Wir beugen uns vor dir, du lebendiger, ewiger Gott, im Wissen um unsere Vergänglichkeit und um deine Ewigkeit. Du hast ewiges Leben. Du rufst uns zu dir durch Jesus, deinen Sohn, heute. Gib uns einen weiten Blick. Komm in unser Leben, regiere und leite uns.
Sei du mit denen, die dich nicht erkennen können. Öffne ihnen die Augen. Sei du mit denen, die dich vor Leid und Tränen und Schmerzen nicht sehen können. Tröste sie. Herr, sei du mit all unseren Schwestern und Brüdern. Heute denken wir auch besonders an die in Rumänien. Herr, stehe du ihnen bei. Sei du mit deiner ganzen Schar bis zu dem Tag, an dem sie dich sehen darf. Sei mit denen, die vor der Tür des Todes stehen, dass sie durchkommen und heimkommen. Sei du uns allen gnädig. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, aber wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und nun gehen Sie mit dem Segen Gottes hinein in diesen Sonntag und lassen sich segnen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.